Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Ich möchte mit euch heute Morgen über dieses Thema nachdenken. Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Und könnte mir vorstellen, dass du vielleicht diese Frage an verschiedenen Stationen in deinem Leben auch schon mal gestellt hast. Wenn man so in die Nachrichten guckt, könnte man zum Beispiel fragen, Gott, wo bist du angesichts der Kriege in dieser Welt? Gott, schau dir doch mal an, wie die Menschen mit deiner Schöpfung umgehen, könnte man sich angesichts der Umweltkatastrophen fragen. Oder auch, wenn wir in die Politik schauen, Gott, wieso gebietest du diesem oder jenem Politiker nicht endlich Einhalt, der so schlimm entscheidet, der so folgenschwer mit Leuten umgeht, zu ihrem Negativen hin? Oder auch vielleicht in der ein oder anderen wirtschaftlichen Lage, Gott, wo bist du in meiner wirtschaftlichen Lage? Oder warum lässt du es zu, dass meine Familie oder auch mein Ehepartner so mit mir umgeht, wie er mit mir umgeht? Gott, wo bist du in all diesen Situationen? Wieso verhinderst du oder zumindest, wieso veränderst du nicht wenigstens so ein bisschen daran zum Guten? Und falls du solche Fragen kennst, kann ich dir nur sagen, willkommen in Habakuks Welt. Das war schon vor 2700 Jahren so. Das sind genau die Fragen, die Habakuk gestellt hat. Habakuk sah auch das Unrecht in seiner Umgebung und er fragte Gott, warum? Gott, warum greifst du in dieser oder jenen Situation nicht ein? Ich habe euch letzten Sonntag gesagt, dass genau das so die Ausgangssituation ist im Buch Habakuk. Dass Habakuk diese Frage stellt, die wir alle wahrscheinlich früher oder später an irgendeiner Stelle in unserem Leben stellen. Gott, warum? Mit einem riesen Fragezeichen. Gott, warum ist es so? Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Und warum tust du nichts? Und ich habe euch dazu nochmal aus Habakuk 1 die Verse 2 bis 4 mitgebracht, wo das so deutlich wird, wie Habakuk zu Gott schreit. Wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt, schreie ich dir zu. Doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben? Und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt, Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Und vielleicht denkst du, erinnert mich an das, was ich letzte Woche in den Nachrichten so alle gehört habe oder was mich umgibt. Es hat sich offensichtlich an diesem Themenkreis, an diesem Fragenkreis in den letzten 2700 Jahren nichts Grundsätzliches geändert. Recht und Gerechtigkeit waren, und wir reden bei Habakuk vom Volk Gottes, dem heiligen Volk Gottes. Recht und Gerechtigkeit waren beim heiligen Volk Gottes in die Defensive gedrängt worden. Zerstörung, Gewalt hatten die Oberhand gewonnen. Gepaart mit Unterdrückung und Elend, mit Streit und Zank. Gottes gutes Gesetz fand bei den Menschen einfach überhaupt keine Beachtung mehr. Und Habakuk verzweifelte an seinem Volk. Aber ich glaube, er verzweifelte scheinbar noch viel mehr an der Untätigkeit seines Gottes. Dass er sagte, Gott, das kann doch nicht angehen, dass du auf einmal all das so mit ansiehst. Das entspricht doch nicht deinem Wesen. Wo bist du, Gott? Du kannst doch nicht einfach tatenlos zugucken, du musst doch eingreifen. Du musst doch für Recht sorgen. Du musst doch das Böse bestrafen und das Gute stärken. Gott, wo bist du? Doch entgegen Habakuks Denken war Gott schon längst an der Arbeit. Gott stellte Habakuk die Babylonier als das Werkzeug vor, durch das er sein Volk einerseits strafen, aber zum anderen auch andererseits auch wieder zur Umkehr bewegen wollte, dass sie endlich wieder auf den Weg von Recht und Gerechtigkeit einscherten. Wir haben uns letzte Woche angesehen, was für ein Volk die Babylonier waren. Und Gott selbst stellte sie als ein Volk dar, das noch viel schlimmer war als sein eigenes Volk. Und damit war jetzt bei Habakuk die Verwirrung komplett. Er sagt, wie? Also in meinem Volk ist es ja schon schlimm. Und jetzt, okay, du willst das Volk zur Rechenschaft rufen, du willst es bestrafen, das kann ich verstehen. Aber jetzt durch ein Volk, das noch schlimmer ist. Was soll denn bitte schön da am Ende bei herauskommen? Das ist seine Frage. Und man spürt im nächsten Vers, und wir gucken uns den mal ein bisschen genauer an, wie sehr Habakuk da in sich hin und her geworfen ist. Im ersten Teil von Vers 12 klingt das so: Bist du nicht von alters her Herr, mein Gott, mein Heiliger? Das ist sein Grundverständnis. Davon ist Habakuk eigentlich ausgegangen, dass Gott sein Heiliger und damit auch sein rechtsprechender Gott ist. Davon ging er aus. Deswegen nennt er ihn auch später noch Fels. Gott, ich dachte immer, ich wüsste, wo ich dich hätte, worauf ich stehe. Und jetzt sowas? Und dann geht's weiter im zweiten Teil. Wir werden nicht sterben. Fragezeichen oder Ausrufezeichen. Beides kann man hier im Hebräischen übersetzen. Und es zeigt, wie Habakuk da innerlich hin und her geworfen ist. Werden wir jetzt sterben? Aber eigentlich passt das nicht zu deinem Wesen. Nein, wir werden nicht sterben. Du bist doch der lebensschaffende Gott. Oder doch nicht? Herr, du hast sie zum Gericht eingesetzt und Fels zum Züchtigen sie bestimmt. Kann man wieder als Aussagesatz verstehen? Oder Herr, hast du sie zum Gericht eingesetzt und Fels sie zum Züchtigen bestimmt? Wieder als Frage. Habakuk ist sich seines Gottes nicht mehr sicher. Er weiß nicht mehr wirklich, wo er Gott hat. Und vielleicht kennst du solche Zeiten auch aus deinem Leben. Und so verunsichert stolpert Habakuk in seinem Gespräch mit Gott weiter, betend vor sich hin. Habakuk 1, Vers 13, du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können. Und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann diesen Räubern, diesen Treulosen zu, schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der doch gerechter ist als du, als er? Das will Habakuk einfach nicht ins Hirn gehen. Wie kann Gott ein Volk zur Züchtigung seines eigenen Volkes gebrauchen, das noch viel schlimmer ist als sein eigenes Volk? Und menschlich gesehen muss man einfach mal sagen, das war für Habakuk auch tatsächlich zum Verzweifeln. Denn wenn er die Übermacht der Babylonier gesehen hat und das winzige kleine Volk Israel, dann war klar, wie das ausgehen würde. Die würden das Ganze am Mittwochnachmittag erledigen und zum Kaffee wären alle wieder zu Hause. Es war so eine Macht, so eine geballte Macht. Es war klar, wie das ausgehen würde. Menschlich gesehen keine Hoffnung. Und Habakuk, er vergleicht sein Volk Israel mit Fischen, die sich überhaupt nicht wehren können. Und die Babylonier mit Anglern, die eine Angel oder die Netze haben und die eine nach dem anderen rausfischen. Und Habakuk sieht das schon größer. Es ist ja die aufkommende Weltmacht, die ein Volk nach dem anderen sich einverleiben, die dabei immer größer, immer dicker, immer fetter, immer dreister, immer frecher werden. Und die Gerechten? Was ist mit den Aufrichtigen? Werden die völlig an die Wand gespielt? Einerseits fragt Habakuk Gott, ob das denn immer so weitergehen soll mit diesen Babyloniern, ja letztlich mit dem Unrecht in dieser Welt. Und andererseits ist er sich doch seines Gottes sicher. Nochmal Vers 13. Aber deine Augen sind doch zu rein, als dass sie Böses mit ansehen könnten. Und du erträgst es nicht, wenn Menschen gequält werden. Warum aber siehst du jetzt dem Tun dieser Verräter zu? Warum schweigst du jetzt, wenn durch diese Räuber andere vernichtet werden, die doch gerechter leben als sie? Und damit hatte Habakuk seine Fragen und seine Verzweiflung vor Gott ausgeschrien und ausgebreitet. Gott, wie kannst du zu dem Unrecht in deinem Volk schweigen und es durch ein solches übles Volk zurechtweisen? Du bist doch der Heilige, der Höchste. Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und du gebrauchst solche grausamen Menschen? Willst du uns vernichten? Aber das passt doch gar nicht zu dir. Und dann sagt Habakuk in dieser Verwirrung, nachdem er Gott alles ausgeschrien hat, jetzt werde ich wie ein Wächter auf den Turm gehen und ich erwarte Gott von dir eine Antwort. Möglicherweise hat er das sogar physisch getan und nicht nur im Bilde gesprochen. Dass Habakuk einfach auf den Wachturm in seiner Stadt gegangen ist und hat gesagt, so Gott, du hast das Ganze hier angezettelt in meinen Augen, jetzt antworte. Das erwarte ich von dir. Du willst der gerechte und der heilige Gott sein. Zeig einen Ausweg. Das erwarte ich von dir. Ich wünsche mir manchmal, dass Gott auch so ganz klar und eindeutig redet, wenn ich Fragen an ihn richte. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben auch. Gerade auch, wenn ich das Gefühl habe, dass mir Unrecht getan wird. Oder wenn ich beobachte, dass Menschen anderen Unrecht tun. Dass ich sage, Gott, wo bist du? Antworte. Und ich sehne mich nach einer eindeutigen Antwort Gottes. Und ich glaube, dazu ist Gemeinde da, wenn du in so einer Phase in deinem Leben bist, dass wir uns mit dir sehnen dürfen danach. Dass du damit in die Gemeinde kommst, dass wir hier miteinander darüber beten und darum ringen, dass Gott uns eine Antwort für deine Situation schenkt. Denn dass er das kann, das zeigt Habakuk zweifellos. Denn Gott sagt so, Habakuk, Tontafel raus, Griffel raus, wie in der ersten Klasse, ne? Kinder, Hefte raus, Stifte raus, wir schreiben. Und Gott sagt, Habakuk, und man muss sich bei den Tontafeln, da hat er das ja da reingeritzt. Also das war auch nicht so, dass man das wieder wegwischen konnte. Er sagt, du schreibst jetzt auf die Tontafeln meine Antwort und du hängst diese Antwort so, dass die Leute, die vorbeikommen, es auch relativ schnell aufnehmen können. Sicherlich auch in dem Gedanken, um es anderen weitersagen zu können. Kapitel 2, Vers 3. Denn die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit. Und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, wartet darauf, denn kommen wird sie. Sie wird nicht ausbleiben. Also Gott sagt, pass auf, Habakuk, hier ist meine Antwort. Du schreibst sie bitte auf, hängst sie gut sichtbar auf und verlass dich drauf. Es wird dauern, aber sie wird sich erfüllen. Sie wird sich erfüllen. Ich stehe zu meinem Wort. Und darauf kannst du bauen. Gott steht zu seinem Wort. Das unterstreicht er hier nochmal. Die Erfüllung der Antwort Gottes, nämlich dass sein Volk durch die Babylonier zurechtgewiesen werden wird, die wird noch eine Weile auf sich warten lassen. Auch, dass Gott die Babylonier zur Rechenschaft ziehen wird. Das macht Gott hier auch klar. Aber auch das Warten müssen, sagt Gott, ist kein Grund daran zu zweifeln, dass meine Ankündigungen nicht eintreffen werden. Und vielleicht bist du auch manchmal in einer Situation, wo du denkst, ich bin jetzt schon so lange da dran, ich bete schon so lange dafür, ich erwarte von Gott eine Antwort, aber es ist schon so lang, dass ich damit unterwegs bin und ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt nichts. Und ich möchte dich ermutigen heute Vormittag, bleib dran. Und wenn dir die Puste ausgeht, lass uns miteinander dranbleiben. Lass uns mit dir gemeinsam an dieser Stelle beten und dafür beten. Gott hat versprochen, es wird sich erfüllen. Bleib dran. Für Habakuk und die Juden bedeutet das, noch sind die Babylonier nicht in das Land eingefallen. Und dieses Gespräch zwischen Habakuk und Gott findet ungefähr im Jahr 604 bis im Jahr 606 bis 604 vor Christus statt. Die Babylonier werden Jerusalem erst im Jahr 587 vor Christus endgültig zerstören und viele Juden ins Exil führen. Aber im Jahr 539 vor Christus, da werden die Perser unter König Kyros die Stadt Babylon einnehmen und das babylonische Weltreich beenden. Und schon ein Jahr davor wird der Perserkönig Kyros II. Ein Edikt erlassen, nachdem die Juden wieder aus der babylonischen Gefangenschaft nach Hause gehen dürfen. Und so erlebte Israel damals eine erste Erfüllung von Gottes Antwort an Habakuk. Aber diese Aussage, die Zeit strebt auf das Ende hin und lügt nicht, lässt auch hier, wie das ja so oft bei prophetischen Texten ist, eine wiederholte Erfüllung dieses göttlichen Versprechens zu. So ist zum Beispiel auch in der Offenbarung 17 und 18 vom Untergang Babylons die Rede. Und hier ist Babylon eine Chiffre für die gottfeindlichen Mächte. Aber Gott versichert seinen Habakuk in den Versen 4 und 5, Kapitel 2, du sollst wissen, der Feind ist anmaßend und in seinem Herzen nicht aufrichtig. Durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Ein Angeber ist trügerisch wie Wein. Selbst wenn er sich ausbreitet wie die Unterwelt und alle Völker um sich sammelt und unterjocht, kann er sich doch nicht halten. Gott sagt Habakuk, damit, ja Habakuk, manchmal umgibt dich das Böse. Und es kommt dir vor, als würde es gewinnen. Und ich komme dir vor, als würde ich das tolerieren. Aber Habakuk, beides stimmt nicht. Beides stimmt nicht. Ich greife zu meiner Zeit ein und werde das Böse nicht nur richten, sondern auch bestrafen. Und jetzt könnte man denken, und das war's? Ja und nein. Ja, insofern, dass Habakuk von den von ihm geforderten Schiedsspruch bekommt. Das hat er ja am Anfang gesagt. Gott, warum? Ich erwarte von dir einen Schiedsspruch. Du musst doch hier für Ordnung sorgen. Insofern, ja, er bekommt diesen geforderten Schiedsspruch von Gott. Und ja, auch insofern, dass Gott eben nicht einfach nur ein Zuschauer des Bösen ist, sondern eben dessen Richter und Bestrafer. Aber nein, insofern, dass die Beobachtung Habakuk sich im Laufe der Geschichte immer wieder wiederholen, bis heute, wie wir eingangs festgestellt haben. Man kann in der Bibel beobachten, dass auch der Verfasser des Hebräerbriefes nochmal diesen Hinweis aufgreift, dass die Erfüllung des göttlichen Versprechens auf sich warten lässt und auch diese Aussage, dass der Gerechte durch den Glauben Leben bekommt, während alle, die Gott und seine Maßstäbe ablehnen, untergehen werden. Auch seine Zuhörer, auch die im Hebräerbrief, leiden unter der Ungerechtigkeit von Menschen. Von den Menschen, die nicht an Gott glauben und ihnen das Leben schwer machen. Und der Verfasser vom Hebräerbrief schreibt seinen Leuten in Anlehnung an das, was Habakuk als Antwort bekommen hat, nur noch eine kurze Zeit. Dann wird der erscheinen, der kommen soll. Und sein Kommen wird nicht verzögern. Durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Doch wer sich von mir abwendet, an dem habe ich keine Freude. Mit dem, der kommen soll, ist natürlich Jesus gemeint. Der Hebräerbrief ist etwa 670 Jahre nach Habakuk verfasst worden. Und ihr merkt daran, spätere Zeit, gleiche Situation. Und wir könnten heute weiter sagen, nochmal rund 1900 Jahre später, spätere Zeit, gleiche Situation. Ja, der Verfasser des Hebräerbriefs zitiert sogar teilweise wörtlich, was Habakuk von Gott gesagt bekommen hat. Hebräer 7, Vers 38, durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Doch wer sich von mir abwendet, an dem habe ich keine Freude. Paulus greift es auch nochmal auf. Und in beiden Zusammenhängen bei Paulus betont er, wie wichtig es für uns Menschen, dass wir im Vertrauen auf Gott bleiben. Dass wir an ihn glauben, auch wenn um uns herum alles eine andere Sprache spricht. Durch den Glauben hat ein Gerechter das Leben. Und damit hat Gott den Habakuk eigentlich genau dahin geführt, was ich euch vorigen Sonntag versuchte deutlich zu machen. Er hat Habakuk dieser Frage nach dem Warum mit Fragezeichen ein Wer mit Ausrufezeichen gegenübergestellt. Habakuk fragt, warum? Und Gott antwortet, wer? Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt, die ich zur fünften Bitte im Vaterunser gemacht habe. Lasst nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist diese fünfte Bitte. Und ich habe damals gesagt, diese Welt ist noch nicht der Himmel. Wir leben immer noch in einer Welt, in der es auch die Sünde und den Teufel gibt. Auch wenn Jesus den Teufel am Kreuz besiegt und letztlich auch entmachtet hat, leben wir doch noch in dieser Welt, wo er und die Sünde existent ist. Durch die Sünde hat der Teufel damit noch einen rechtmäßigen Raum und eine rechtmäßige Zeit, wo er sein Unheil treiben darf, wo er uns versuchen kann. Aber dieser Raum der Sünde, dieser Raum der Versuchung wird immer dadurch begrenzt, dass Gott dem Teufel jeweils die Erlaubnis dafür erteilt, was er tun darf und was nicht. Das beantwortet die Frage nach dem Warum. Solange wir in dieser Welt leben, werden wir immer mit dem Bösen konfrontiert und gegebenenfalls auch ihm selber ausgeliefert sein. Nicht, weil Gott die Situation entglitten wäre, sondern weil auch das zur Gerechtigkeit Gottes gehört. Auch der Teufel hat seine Zeit. Mit unserer Hinwendung zu Jesus tauschen wir eben nicht diese normale Welt, in der wir leben, gegen eine heile ein. Das passiert erst, wenn wir sterben im Glauben. Dann gehen wir in Gottes heile Welt ein, in seine Herrlichkeit. Aber bis dahin werden wir es immer mit dem Bösen zu tun haben. Und darum möchte ich euch ermutigen, rechnet damit. Seid nicht so blauäugig. Darf ich das mal überspitzt sagen? Wir können Gott noch so intensiv und so lange in der Anbetung suchen. Es wird das Böse aus dieser Welt nicht eliminieren. Das bleibt hier und es bleibt eine Herausforderung für uns alle. Aber die entscheidende Frage ist, als wer begegnen wir diesen Herausforderungen? Als wer? Ausrufezeichen. Als wer? Gottes Angebot lautet, durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Und hier steht jetzt nicht, wenn alles gut läuft, wenn du im Urlaub bist, wenn du am Strand liegst, wenn du dich schön brutzeln lässt, wenn es dir gut geht, alles in deinem Leben gut läuft, dein Chef dir ordentlich Gehalt bezahlt, dann hast du Leben. Das steht hier nicht. Sondern hier steht das umfassend. Du hast dieses Leben auch, wenn sie dir deinen Besitz nehmen. Vielleicht, wenn sie dir sogar nach dem Leben trachten. Wenn du keine Möglichkeit mehr hast, Anbetungslieder gemeinsam zu singen, sondern nur noch in deinem Herzen. Versteht ihr? Das ist ein umfassendes Angebot, das Gott uns macht. Kein Schönwetterangebot. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Glaubst du, dass unser Gott sowohl dich als auch das Böse im Blick hat? Glaubst du, dass er das Böse eines Tages richten und bestrafen wird? Glaubst du, dass Jesus auch für dein Böses am Kreuz mit seinem Leben die gerechte Strafe bereits verbüßt hat? Hast du bereits deine Schuld ihm gebracht, damit er sie dir vergeben kann? Und hast du Jesus in dein Leben eingeladen? Wenn du das gemacht hast, dann bist du Gottes Heiliger, Gottes Heilige. Dann ist das Wer inhaltlich gefüllt, nämlich mit dir, mit deinem Leben, mit deiner Existenz. Du bist das Wer. Das ist damit gefüllt. Und dann gilt dir, durch den Glauben hast du gerechter das Leben in jeder Lebenssituation. Das ist Gottes Versprechen an dich. Egal, welche Herausforderung auf dich zukommt, du bist nicht allein. Denn wer lebt in dir? Der heilige und lebendige Gott, den du eingeladen hast. Er wird dich niemals verlassen. Schon gar nicht in der Not. Du bist sein Heiliger, seine Heilige. Und darum lautet die Frage auf dem Warum in dieser Welt. Lautet die Antwort darauf, wer? Wer bist du? Als wer wirst du den Herausforderungen deines Lebens begegnen? Als Heiliger? Habakuk ist am Ende davon überzeugt, wir lesen das am Ende von Kapitel 3, und damit will ich schließen. Er sagt, ich will mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.